London Symphony waren das unter Adrian Boult mit der Fantasia on Greensleeves von Ralph Vaughan Williams aus der Oper Sir John in Love. Das Ganze hier von Ralph Greaves, gesetzt für Streicher und Harfe, ist ein echter Hit geworden in dieser Fassung aus dem Jahr 1934. Als Vaughan Williams 28/29 die Oper geschrieben hat, da konnte er schon nicht mehr so richtig gut hören. Die Ohren nämlich hatten im Ersten Weltkrieg gelitten. 42 war er, als er sich 1914 freiwillig gemeldet hat. Fuhr dann hauptsächlich Krankenwagen in Griechenland und Frankreich, aber die Explosionen haben auch seinen Ohren geschadet. Auf der anderen Seite, in der deutschen Armee im Ersten und dann auch im Zweiten Weltkrieg, da gab es Kisten, die an die Front gingen, in denen kein Kriegsgerät war, sondern Bücher. Und zwar die aus dem Reclam Verlag. Hans-Jochen Marquardt ist Initiator des Reclam Museums in Leipzig. Guten Morgen, Herr Marquardt.
Guten Morgen, Herr Biesler.
Tragbare Feldbücherei hieß das, eine Auswahl für Schützengraben und Standquartier aus Reclams Universalbibliothek. Wie hat man sich das vorzustellen? Was waren das für Kisten?
Das waren ziemlich stabile Pappkisten. Es wird auch behauptet, dass es welche aus Holz gegeben habe. Davon ist aber nichts bekannt. Falls es sie gegeben hat, sind die wahrscheinlich alle verheizt worden. Also stabile Pappe, sodass man das gut anfassen konnte und in die Schützengräben mitnehmen konnte an einem Leinengriff.
Eine Bücherei im Schützengraben, irgendwie eine merkwürdige Idee. Wie kam man überhaupt drauf?
Ein Soldat hat an den Verlag mal geschrieben, das muss so um 1915 gewesen sein. Und diese Formulierung von ihm hat gelautet: Der deutsche Soldat braucht dreierlei, gute Waffen, gute Nahrung und gute Bücher oder kürzer, Krupp, die Landwirtschaft und Reclam. Und das hat Reclam ernst genommen, hat diese Feldbüchereien entworfen. Man muss sich das vorstellen, ungefähr wie ein kleines Bücherboard in Kistenform, also ziemlich lang, 50 Zentimeter etwa lang. Und dann halt das Reclam-Format, ne? So etwa, wogen so zwischen 6 und 7,5 Kilo. Und Inhalt waren 100 Nummern der Universalbibliothek, also nicht 100 Hefte, wie vielfach angenommen wird, sondern 100 Nummern. Es gab ja auch Mehrfachnummern.
Sie haben die spezifischen Reclam-Bücher oder Hefte, könnte man auch sagen, angesprochen. Mhm. Das waren halt besonders kleine Formate, die man gut eben auch in so einer Situation lesen konnte im Krieg.
Richtig, das hat sehr gut gepasst, also auch in den Tornister oder auch in die Hosentasche, Jackentasche hat sie sehr gut geeignet, wie es auch heute ja noch ist, als Taschenbuch sehr gut geeignet, leicht formbar auch, also kein allzu steifer Einband, sodass man das auch ein bisschen biegen konnte. Und ich habe in meiner Reclam-Sammlung sehr viele Exemplare auch von früheren Soldaten im Laufe der Jahre zugeschickt bekommen, die entsprechende Gebrauchsspuren haben. Und das macht alles gar nichts. Es war gerade für diese Situation im Feld, und das wusste Reclam, sehr, sehr gut geeignet.
Jetzt gab es dieses Bedürfnis des Soldaten, der gesagt hat, außer Waffen und Nahrung brauche ich auch noch was zu lesen. Geistige Nahrung, könnte man ja sagen.
Ja.
Aber wer hat es denn dann finanziert? Ist das dann Auffassung auch der Heeresleitung geworden, dass das sozusagen die Kampfkraft stärkt, wenn die Soldaten auch was zu lesen haben?
Also letzteres kann man nur vermuten, wie weit jetzt die deutsche Heeresleitung beteiligt war an der Mitfinanzierung dieser geistigen Futterkisten, wie sie ja genannt worden sind. Das weiß ich leider nicht. Auf alle Fälle ist es so, dass die gespendet werden konnten, beispielsweise von Angehörigen. Wenn sie wussten, dass ihre Angehörigen sich im Feld da und da befinden, dann konnte man das dorthin schicken, als Spende sozusagen. Das haben auch Betriebe gemacht, Einrichtungen gemacht, wenn sie wussten, also unsere Betriebsangehörigen sind an diesem oder jenem Frontabschnitt, dann konnte man das spenden. Im Zweiten Weltkrieg hat sich das dann geändert, insofern als die deutsche Wehrmacht das über zentrale Vertriebs- und Logistikstellen in Berlin verteilt hat. Aber es war eine andere Situation. Im Ersten Weltkrieg ist da vieles auch privat gelaufen.
Ich habe mal reingeguckt in so eine Bücherkiste. Da gibt's bei Ihnen auf der Seite auch ein bisschen was zu lesen dazu. Heine habe ich da zum Beispiel gefunden, E.T.A. Hoffmann, aber auch vieles, was ich heute überhaupt nicht mehr kenne, was im Ersten Weltkrieg aber offenbar sehr populär war. Wie hat sich das zusammengesetzt, so eine Bücherkiste?
Ja, es waren vor allem deutschsprachige Literatur von den Anfängen bis zur Gegenwart drin, wobei Reclam schon versucht hat zu berücksichtigen, dass ja eine breite Schicht von Menschen angesprochen werden sollte, mit sehr unterschiedlichen Bildungsvoraussetzungen, auch mit sehr unterschiedlichen geistigen Interessen. Also nichts allzu Schweres, also große philosophische Werke findet man dort nicht, wobei auch Philosophie teilweise vorkommt, aber eben eher die leichter verdaulichen Dinge. Belletristik also im Wesentlichen. Auch sehr viel kriegsverherrlichende Literatur, das erklärt sich natürlich aus dem Gegenstand, mit Rückgriff auf die Literatur der antinapoleonischen Befreiungskriege sehr viel. Also Theodor Körner oder auch Heinrich von Kleist mit der Hermannschlacht etwa. oder auch Fichtes Reden an die deutsche Nation, also Dinge, die man dann schon für geeignet hielt, die Kampfkraft zu stärken. Das wird ganz sicher gut angekommen sein bei der deutschen Heeresleitung. Ja, es gab aber natürlich auch kaum fremdsprachige Literatur, wenn es Literatur aus Feindesland war. Das versteht sich auch von selbst. Also kaum englische, französische oder russische Literatur, obwohl das alles, die Hauptwerke, die wichtigsten Werke, was zum Kanon gehört, in der Universalbibliothek vorhanden war.
Ja, hat die Literatur auch so ein bisschen ihre Unschuld verloren, wenn man sie auf diese Weise aussucht. Ich habe aber auch gesehen, als letzte Nummer in der Kiste, die ich da angeguckt habe, in dem Verzeichnis, da gab es ein Heft mit Skat, Schafkopf und 66. Da wurden wahrscheinlich so Spiele erklärt, damit man die lernen konnte und sich die Zeit vertreiben.
Ja, natürlich. Es gibt ja so ein geflügeltes Wort und das lautet, die Hälfte seines Lebens wartet der Soldat vergebens. Und genau für diese Zeit war das eben auch gedacht, wenn man im Schützengraben steht, nicht weiß, was kommt als nächstes, dass man sich die Zeit vertreiben konnte. Sie haben völlig recht. Es gab also auch Spieleanleitungen, und zwar Kartenspiele, darunter auch Kartenspiele für eine Person. Durchaus auch Brettspiele, die erklärt wurden. Auch humoristische Dinge sind in der Universalbibliothek erschienen. Und da hat man vor allem an die Lazarette gedacht. Also an die Jungs, die dort genesen sollten und dann vielleicht etwas Zuspruch brauchten. Und da eben auch auf humoristische Dinge zurückgegriffen wurde.
Das war jetzt sozusagen die Kiste im Ersten Weltkrieg. Im Zweiten Weltkrieg war ja das Naziregime dann propagandistisch noch wesentlich schärfer aufgestellt, als das Kaiserreich gewesen ist. Wie hat sich das gezeigt in den Bücherkisten, die an die Front gingen?
Ja, wenn man natürlich sich die Zusammensetzungen der Feldbüchereien anschaut, es gibt Kataloge dazu, einer aus dem Jahr 1916 für die sogenannten tragbaren Feldbüchereien, also diese geistigen Futterkisten. Und ab 1939 dann auch Reklamsfeldbüchereien, wie sie dann hießen. Und da kam natürlich dann auch Literatur dazu, die zwischen den beiden Weltkriegen entstanden ist. Und da gibt es natürlich sehr viele Autoren, die auch zumindest, um das milde zu formulieren, völkische Literatur geboten haben, die zum Teil auch der Nazi-Ideologie sehr nahe standen und ihr verbunden gewesen sind. Also beispielsweise Agnes Miegel oder Hans Watzlik, Robert Holbaum, Kolbenheier, Blunk und der berühmte Hans Grimm, der berühmt-berüchtigte Hans Grimm, dessen Roman Volk ohne Raum, ja, der Titel ist ja zum geflügelten Wort geworden, das war auch ein Reklamautor in dieser Zeit. Also eindeutig, da haben Sie völlig recht, dass die Nazi-Ideologie natürlich sich dort ausdrückt in diesen Feldbüchereien.
Jetzt kamen die auf offiziellem Wege an die Front, also 5 Kisten, haben Sie gesagt, offenbar so standardisiert.
Ja.
Und da sind jeweils 100 Nummern drin. Wie viel Romane sind das oder wie viele Erzählungen? Oder?
Na, schwer zu sagen. Das schwankt natürlich, weil es ja auch Doppelnummern gibt, auch vereinzelt auch Dreifachnummern, die dann entsprechend dicker gewesen sind. Romane eigentlich weniger, mehr Novellistik, Erzählungen, auch Gedichte, auch essayistische Dinge, so in der Richtung. Romane eigentlich weniger.
Weil die wahrscheinlich auch zu lange Zeit gebraucht hätten, um sie durchlesen zu können.
Das ist anzunehmen, ja.
Ja. Aber man konnte auch Reklamhefte einzeln verschicken als Feldpostbrief. Also
richtig,
sozusagen ganz direkt an denjenigen, dem man sie zukommen lassen wollte.
Davon ist auch rege Gebrauch gemacht worden. Ist richtig. Reklam hat sich da verschiedene Dinge einfallen lassen. Sie haben sich eigentlich immer, und das ist auch etwas, was an Reklam wirklich zu bewundern ist, sie haben etwas getan, was man mit dem schönen deutschen Wort Customizing beschreiben könnte. Also eine am Kunden orientierte, sprich an der potenziellen Leserschaft orientierte Verlagspolitik. Also immer die Überlegung, was könnte die Leserschaft interessieren? Welche Formen könnten wir ihnen darbieten? Und da gehören eben auch 5 Verpackungen dazu im Ersten Weltkrieg von Reklamheften, die nur eine Mark gekostet haben. Es gab künstlerisch gestaltete Kriegspostkarten nach Gemälden oder Zeichnungen oder auch Fotos von Kriegsschauplätzen. Und diese 5 Verpackungen, da gab es 25 verschiedene Zusammenstellungen. Und eben auch die bereits von Ihnen genannten Feldpostausgaben, die man auch einfach in einen Briefumschlag stecken konnte. Das hat ja standardmäßig gepasst. Auch das war möglich.
Und diese Kisten, die großen Kisten, die gibt es tatsächlich noch? Gibt es davon noch welche, die bei Ihnen zu sehen sind?
Im Museum natürlich haben wir nicht viel Platz. Also eine aus dem Ersten Weltkrieg ist zu sehen, eine aus dem Zweiten Weltkrieg ist zu sehen. Aber ich habe in meiner Sammlung noch ein paar mehr. Zum Teil vollständig, zum Teil nicht vollständig. Es passierte natürlich auch in den Wirren des Kriegs, dass bestimmte Nummern einfach verloren gegangen sind. Die wurden dann ersetzt, zum Teil auch willkürlich ersetzt, was man gerade zur Hand hatte. Denn es gab ja diese Feldbüchereien einmal auch in Form einer für Bücher geeigneten Gulaschkanone, wenn ich das so sagen darf. Also eine fahrbare Feldbücherei, genauso wie eine Feldbäckerei. Und in den besetzten Gebieten hat man eben auch einfach Geschäfte in Beschlag genommen und da feste Feldbüchereien Spielereien eingerichtet, wo die Soldaten dann hingehen konnten. Und da hat Reklam natürlich immer auch eine besonders große Rolle gespielt.
Steckt viel drin, die Kiste heißt heute die SWR 2 Matinee. Hans-Jochen Marquardt vom Reklam-Museum in Leipzig hat uns von den Bücherkisten des Verlags im Ersten und Zweiten Weltkrieg erzählt. Vielen Dank, Herr Marquardt.
Gerne.